Echo der Zeit von heute. Es ist 19 Uhr.
Radio SRF, Echo der Zeit mit Ivan Lieberherr. Samstag, der 14. Juni. Unser Schwerpunkt heute: die israelischen Angriffe auf Militäranlagen im Iran. Israel habe die Luftüberlegenheit erreicht, sagt der Militärexperte Fabian Hoffmann.
Das heißt, dass israelische Kampfjets, die können derzeit relativ ohne große Gegenwehr der iranischen Flugabwehr im iranischen Luftraum operieren.
Tim Guldimann, der frühere Schweizer Botschafter im Iran, fordert die Schweiz auf, klar Position zu beziehen.
Ich hoffe, dass der Bundesrat offiziell feststellt, dass hier Völkerrecht gebrochen wird.
Schließlich zum 79. Geburtstag eine Militärparade. US-Präsident Trump beschenkt sich mit einer Truppenschau, etwas, das in den USA keine Tradition hat. Aber er kann damit Macht demonstrieren. Nach dem gestrigen israelischen Angriff auf den Iran gehen die Kriegshandlungen zwischen den beiden Ländern weiter. Beide Seiten berichten von Todesopfern und sprechen scharfe Drohungen gegeneinander aus. Dominik Brandt fasst die aktuelle Lage zusammen.
Die iranische Hauptstadt Teheran werde brennen, sollte der Iran Israel weiter beschießen. Das sagte Israels Verteidigungsminister Israel Katz. Auch der Iran sprach Drohungen aus. Man werde die regionalen Militärbasen der USA, Großbritanniens und Frankreichs angreifen, falls diese Länder bei Israels Verteidigung helfen würden. Ein iranischer General drohte außerdem damit, die Straße von Hormuz zu schließen. Durch diese Meeresstraße wird rund ein Fünftel des weltweit gehandelten Rohöls transportiert. In der Nacht auf Freitag hatte Israel den Iran angegriffen, nach eigenen Angaben, um das iranische Atomprogramm zu bekämpfen. 9 iranische Atomwissenschaftler seien bisher getötet worden. Sie hätten das iranische Atomwaffenprogramm vorangetrieben und über jahrzehntelange Erfahrung in der Entwicklung von Atomwaffen verfügt, so Israel. Der Iran bestätigte den Tod der 9 Wissenschaftler. Iranische Staatsmedien melden zudem Dutzende Tote in einem Wohnhaus, das von Israel angegriffen worden sei. Unter den Toten seien auch 20 Kinder. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Noch weiter eingeschränkt ist zudem der Flugverkehr im Nahen Osten. Israel hat seinen größten Flughafen Ben Gurion nahe Tel Aviv geschlossen, bis auf Weiteres, wie es hieß.
Wir vertiefen das gleich. Zuerst der Überblick über weitere wichtige Ereignisse des Tages mit Konrad Muschk. Im US-Bundesstaat Minnesota ist eine demokratische Parlamentsabgeordnete des Bundesstaats erschossen worden.
Auch ihr Ehemann sei dem politisch motivierten Attentat zum Opfer gefallen, sagte der demokratische Gouverneur Tim Walz an einer Medienkonferenz. Ein ebenfalls demokratischer Senator des Kongresses von Minnesota sei vom selben Täter angegriffen worden. Er und seine Frau seien von mehreren Kugeln getroffen worden, hätten das Attentat aber überlebt, sagte Walz. Der Täter, der bei den Angriffen eine Polizeiuniform getragen haben soll, sei auf der Flucht. Die Bundespolizei FBI sei an der Fahndung beteiligt. Der japanische Stahlkonzern Nippon Steel kann das amerikanische Unternehmen US Steel vollständig übernehmen. US-Präsident Donald Trump hat einen entsprechenden Erlass unterzeichnet. Der neue Konzern wird gemessen an der Produktion zum drittgrößten Stahlhersteller der Welt. Noch vor einem halben Jahr hatte der damalige US-Präsident Joe Biden sein Veto eingelegt, aus Gründen der nationalen Sicherheit. Nippon Steel bezahlt knapp 15 Milliarden US-Dollar, verpflichtet sich aber zu Investitionen ins US-Stahlgeschäft in Höhe von 11 Milliarden Dollar bis 2028. Zudem bekommt die US-Regierung ein Vetorecht bei wichtigen Entscheidungen, die den US-Traditionskonzern betreffen. Nach den tödlichen Schüssen an einer Schule in Graz will die österreichische Regierung die Waffengesetze verschärfen. Laut Kanzler Christian Stocker kommen verschiedene Maßnahmen in Frage. Er nannte in einem ORF-Interview beispielsweise eine Erhöhung der Alterslimite oder strengere psychologische Tests für Waffenkäuferinnen und Käufer. Die österreichische Regierung werde nächste Woche ein Maßnahmenpaket beschließen. Bei dem Amoklauf an einer Schule in Graz hatte ein 21-jähriger Mann Anfang Woche 10 Menschen erschossen. Er hatte die Tatwaffen legal besessen.
In verschiedenen Schweizer Städten sind heute Zehntausende Frauen auf die Straße gegangen.
Und zwar anlässlich des diesjährigen Frauenstreiks. Allein in Zürich und in Bern versammelten sich laut der Nachrichtenagentur Keystone SDA je rund 10.000 Personen. Schweizweit waren es laut den Veranstalterinnen rund 35.000. Der Frauenstreik fand unter dem Motto «Kein Zurück, gemeinsam für mehr Gleichstellung» statt. Aufgerufen dazu hatte unter anderem der Schweizerische Gewerkschaftsbund. Er fordert von Arbeitgebenden und von der Politik Maßnahmen, damit echte Gleichstellung verwirklicht werde, denn diese sei noch lange nicht erreicht. Die SBB starten ein Angebot für Menschen mit unsichtbaren Beeinträchtigungen, etwa Autismus oder Demenz. Über das Pilotprojekt hat zuerst die Zeitung Schweiz am Wochenende berichtet. Ab Dienstag sind an ausgewählten Bahnhöfen in den Kantonen Zürich, Genf, St. Gallen, Zug und Waadt spezielle Umhängebänder mit Sonnenblumenmotiven erhältlich. Damit soll signalisiert werden, dass die Personen beispielsweise bei der Billettkontrolle mehr Geduld, Rücksicht oder Unterstützung brauchen. Das Angebot ist im Ausland teils bereits etabliert, beispielsweise in England. Zum Radsport und der Tour de Suisse der Frauen. Marlene Reusser ist weiterhin Gesamtführende. Vor der abschließenden vierten Etappe morgen beträgt ihr Vorsprung auf Platz 2 3 Sekunden. Die heutige Etappe von Oberkirch im Kanton Luzern ins schweizerische Küsnacht gewann die Italienerin Elisa Balsamo. Die Schweizerin Noemi Rüegg wurde Dritte.
Und wie entwickelt sich das Wetter, Konrad Muschk?
In den Bergen und im Süden ziehen die Gewitter zur Nacht hin ab. Morgen ist es schwülwarm und zunächst länger sonnig. Am Nachmittag ziehen dann aus Westen verbreitet und teils kräftige Gewitter auf. Die Temperatur erreicht um 28 Grad.
Echo der Zeit. Wir vertiefen die israelischen Angriffe auf den Iran mit dem Militärexperten Fabian Hoffmann und dem ehemaligen Schweizer Diplomaten Tim Guldimann. Dann Internet off im Gazastreifen. Was geschieht da im Schatten der Iran-Angriffe? Und in den USA lässt Präsident Trump sich und das Militär feiern. Ganz ohne Militär funktioniert's auf den Ålandinseln in der Ostsee. 1856 wurde die Demilitarisierung der Inselgruppe beschlossen, die zu Finnland gehört, sich aber weitgehend selber verwaltet. Ausgerechnet Russland ist für die Überwachung der Demilitarisierung zuständig. Trotz geopolitischer Spannungen wollen die Oländerinnen und Oländer, dass das so bleibt und dass ihre Friedensinseln zu einem Modell für Konfliktlösung werden. Das thematisiert unsere Sendung international dieses Wochenende am Radio oder als Podcast auf jeder gängigen Plattform. Die israelischen Angriffe auf den Iran gingen in der Nacht weiter. Nach Angaben des Militärs wurden Dutzende Ziele angegriffen, darunter Infrastruktur für Boden-Luft-Raketen. Dadurch sollte die iranische Luftabwehr beschädigt werden. Israel griff auch Verteidigungsanlagen in der Gegend von Teheran an, mehr als 1500 Kilometer vom israelischen Territorium entfernt. Fabian Hoffmann ist Militär- und Sicherheitsexperte. Er forscht an der Universität Oslo und hat sich spezialisiert auf Themen wie Raketentechnologie oder nukleare Aufrüstung. Ich habe Hoffmann gefragt, was Israel bisher erreicht hat.
Ganz wichtig ist erstmal, dass Israel eine Luftüberlegenheit erreicht hat. Das heißt, dass israelische Kampfjets, die können derzeit relativ ohne große Gegenwehr der iranischen Flugabwehr im iranischen Luftraum operieren, was es dann eben Israel erlaubt, viele verschiedene Ziele auszuschalten, unter anderem auch in Teheran, also in Gebieten, wo wir eigentlich davon ausgehen würden, dass es relativ gut geschützt ist. Andere Ziele, die ausgeschaltet wurden, ist sowohl Infrastruktur für ballistische Raketen und Drohnen, als auch dann nukleare Infrastruktur.
Die iranischen Atomanlagen sind ja teils tief in die Berge gegraben. Lassen die sich so leicht beschädigen oder gar zerstören?
Genau, also zerstören kann man sie sicherlich, aber das ist natürlich ein großer Aufwand. Bis jetzt scheint es so, als ob Israel noch nicht gegen diese verbunkerte, tief vergrabene Infrastruktur vorgegangen ist, sondern erstmal nur tatsächlich gegen die oberflächliche Infrastruktur. Das heißt, es sind ein paar Gebäude, wo auch hier und da schon ein bisschen Infrastruktur versteckt ist, aber noch nichts Großes. Und dann vor allem auch auf die Elektrizitätsinfrastruktur von diesen Stationen, zum Beispiel Umspannwerke, Generatoren, die eben dafür sorgen, dass diese Infrastruktur dann auch läuft. Das heißt natürlich auch, dass diese Infrastruktur jetzt erstmal im Dunkeln sitzt. Allerdings, ja, wenn man natürlich grundlegend diese Anlagen zerstören will, dann ist mehr notwendig. Wir haben ja auch aus Israel gehört, dass man diese Operationen, die jetzt andauern, noch über mehrere Tage hinweg fortlaufen lassen will. Also vielleicht kommt da noch mehr.
Lässt sich das iranische Atomprogramm überhaupt militärisch stoppen?
Das ist sehr schwierig, ja. Ich denke, zum jetzigen Zeitpunkt ist es erstmal gestört, vielleicht auch gestoppt, aber natürlich müsste man langfristig schauen, dass der Iran es nie wieder schafft, derartige nukleare Infrastruktur aufzubauen. Und das könnte natürlich dann auch Angriffe über mehrere Jahre oder Jahrzehnte involvieren, weil das Wissen ist da und dementsprechend, ja, ist es ein langfristiger Aufwand. Und ich glaube, ob das nachher von Erfolg geprägt sein wird, das wird sich noch zeigen müssen. Aber ich bin da etwas skeptisch.
Wie beurteilen Sie die militärischen Kapazitäten Israels? Das Land führt seit Monaten an verschiedenen Fronten Krieg.
Ich denke, die Israelis, die werden sicherlich sich gut überlegt haben, was sie hier leisten können, wo auch Begrenzungen sind. Die werden sicherlich vorher auch gut aufmunitioniert haben. Also man wird Bestellungen gesetzt haben für kritische Fähigkeiten, die jetzt gebraucht werden. Also ich denke, jetzt erstmal ist das ein weniger großes Problem. Allerdings wäre auch für die Israelis, also ich glaube, die Israelis haben auch ein Interesse daran, dass innerhalb der nächsten Tage oder der nächsten Wochen die militärischen Ziele erreicht werden, weil man sicherlich nicht will, dass sich diese Operation über mehrere Monate hinweg streckt, weil dann wird es bestimmt auch irgendwann in den israelischen Arsenalen kritisch.
Und welche Kapazitäten hat der Iran, um zu reagieren?
Ja, also wir haben ja gesehen, Iran hat jetzt erstmal damit reagiert, dass man wieder große ballistische Raketenangriffe auf Israel durchgeführt hat. Viele von diesen Angriffen wurden schon vorher unterbunden, indem man eben die Abschussfähigkeiten sowie die Munition, also die ballistischen Raketen, noch im iranischen Territorium zerstört oder unterbunden hat. Allerdings wurde auch vieles dann auch abgeschossen. Einiges ging dann auch durch die israelische Raketenabwehr durch, hat Schäden angerichtet. Das ist jetzt auch zum ersten Mal dazu gekommen, dass es auf israelischer Seite viele Verletzte und auch einige Tote gab. Allerdings, bis auf diese Raketenfähigkeiten, ist da jetzt im Moment gar nicht mehr so viel auf iranischer Seite vorhanden. Also Iran hat ja noch sein Netzwerk an Proxy-Akteuren, zum Beispiel Hisbollah, aber von denen kam jetzt erstmal noch nicht viel. Also ich denke, das ist noch so ein Stück weit eine Frage, inwieweit der Iran schafft, diese Proxy-Akteure mit einzubinden. Bis jetzt sieht es nicht so aus, als wäre das wirklich erfolgreich und ich denke, für den Iran ist das natürlich ein Problem.
Sagt der Militärexperte Fabian Hoffmann von der Universität Oslo. Seit rund zwei Monaten verhandeln die USA und der Iran über das umstrittene Atomprogramm, jedoch ohne Fortschritte. Für morgen Sonntag war eine neue Gesprächsrunde angesetzt, doch der Iran sieht nun keinen Sinn mehr in weiteren Verhandlungen mit den USA. Man könne nicht behaupten, verhandeln zu wollen und zugleich Israel gestatten, die territoriale Integrität des Iran zu verletzen, ließ das Außenministerium verlauten. Darüber sprach ich mit dem Politikwissenschaftler und ehemaligen Diplomaten Tim Guldimann. Von 1999 bis 2004 war er Schweizer Botschafter im Iran. Ich habe Guldimann gefragt, ob die Diplomatie in der Frage des iranischen Atomprogramms versagt hat.
Für die Diplomatie braucht es einen beidseitigen Willen für eine Verständigung. Iran hat mit dem Abschluss des Nuklearabkommens 2015 die Bereitschaft gezeigt, sich in dieser Frage zu verständigen. mit dem Westen, auch mit Russland damals. Dieses Abkommen wurde 2018 von Präsident Trump aufgehoben, hat sich zurückgezogen. Damit war das Abkommen beendet. Heute sieht man eine Situation, in der Israel Iran vorwirft, aggressiv eine Atombombe zu bauen, die sich gegen Israel richtet und behauptet damit, dass es rechtlich möglich ist, einen Präventivschlag auszuüben. Ich bin überzeugt, der verletzt, der bricht das Völkerrecht.
Lassen Sie uns noch bei der Diplomatie bleiben kurz. Sehen Sie denn noch eine Chance für eine diplomatische Lösung?
Also eine diplomatische Lösung zwischen Israel und Iran sehe ich nicht, weil es keinerlei Hinweise auf eine Bereitschaft für eine solche Verständigung gegeben hat oder gibt oder jemals gegeben hat. Denn Iran anerkennt Israel nicht. Eine andere Frage ist, inwiefern sich Iran mit dem Westen, konkret jetzt mit den USA, wieder verständigen könnte auf etwas, was ähnlich wäre allenfalls als das Nuklearabkommen. Ich habe aber den Eindruck, der israelische Angriff, notabene voll gedeckt durch Amerika, zerstört die Hoffnung, dass man in absehbarer Zeit sich darüber wieder verständigen kann.
Hat das Folgen für die Glaubwürdigkeit des Westens?
Ganz klar, und das vergisst man immer. Denn das, was man sieht, ist, dass hier Völkerrecht verletzt wird und dass insbesondere im globalen Süden Völkerrecht immer mehr als eine westliche Erfindung gesehen wird, an die sich der Westen, insbesondere die USA, geschweige denn Israel, nicht halten. Gleichzeitig aber man verlangt von anderen Ländern, dass sie sich ans Völkerrecht halten. Diese Erosion des Völkerrechts und einer regelbasierten internationalen Ordnung, diese Erosion dient den Interessen Russlands, Chinas und anderer Staaten, die sagen, ihr vom Westen verfolgt nur eine Doppelstandard-Politik gegen uns.
Israel beruft sich auf das Recht, sich zu verteidigen.
Artikel 51 der UNO-Charta garantiert das Recht der Selbstverteidigung. Das trifft zu im Falle eines Angriffs oder im Falle eines unmittelbar bevorstehenden Angriffs, einer glaubwürdigen Bedrohung. Diese liegt hier nicht vor. Man kann nicht behaupten, Iran habe die Absicht gehabt, Israel anzugreifen, unmittelbar so, dass damit ein israelischer Präventivschlag gerechtfertigt würde. Und hier gibt es eine wichtige Unterscheidung in der Diskussion. Man behauptet auf israelischer Seite, die Iraner bauen die Atombombe und wir müssen dem zuvorkommen. Ich war immer überzeugt, Iran baut nicht die Atombombe, will aber die Fähigkeit entwickeln, eine Atombombe bauen zu können. Das ist nicht das Gleiche. Das Zweite bedeutet, dass Iran im Atomwaffensperrvertrag weiterhin Mitglied ist und dort sich auch verpflichtet, entsprechende Informationen an die Internationale Atomenergieagentur in Wien zu liefern. Aufgrund eines Zusatzabkommens zum Atomwaffensperrvertrag. Dieses Zusatzabkommen hat Iran verletzt, weil sie diese Information immer schlechter geliefert hat. Mit anderen Worten, es gibt glaubwürdige Hinweise, dass Iran Vorbereitungen trifft, um diese Fähigkeit, eine Atombombe entwickeln zu können, tatsächlich vorantreiben möchte. Gleichzeitig aber behauptet, unser Atomprogramm ist lediglich zivil.
Aber es ist ja das erklärte Ziel des Iran, Israel zu vernichten.
Da muss man schon genau hinschauen. Es gibt Äußerungen, die gehen in die Richtung, dass man Israel vernichten möchte, aber so klar ist das nicht als erklärtes Ziel, Israel zu zerstören von iranischer Seite. Aber auch selbst wenn es solche Äußerungen gibt, das ist noch nicht ein unmittelbar bevorstehender Angriff, den man mit einem Präventivschlag zuvorkommen darf aufgrund des Völkerrechts.
Die Schweiz vertritt im Iran die Interessen der USA seit Ende der 1970er Jahre. Wie soll sich die diplomatische Schweiz denn jetzt verhalten?
Glaubwürdig. Das heißt, ich hoffe, dass der Bundesrat offiziell feststellt, dass hier Völkerrecht gebrochen wird. Die Schweiz hat als mittelgroßer Staat ein großes Interesse an der Gültigkeit, am Respekt vor dem Völkerrecht. Und wenn wir eine solche internationale Situation haben, ist es wichtig, dass wir feststellen, inwiefern wird hier Völkerrecht verletzt oder nicht.
Sagt der frühere Diplomat Tim Guldimann. Er war unter anderem Schweizer Botschafter im Iran. Im Schatten der israelischen Offensive gegen den Iran droht der Gazastreifen vergessen zu gehen. Nicht nur, weil die Aufmerksamkeit der Medien woanders liegt, sondern auch, weil seit Mitte Woche das Internet in weiten Teilen ausgefallen ist. Auch Mobilnetze funktionierten kaum noch, sagte ein UNO-Sprecher am Donnerstag in New York und schlug Alarm. Ohne Kommunikation, keine Koordination der Rettungsdienste. Auch die Zivilbevölkerung ist von der Welt abgeschnitten. Und das in einer Situation, in der die 2 Millionen Menschen im Gazastreifen kaum Zugang zu Lebensmitteln und Wasser haben und ständig flüchten müssen vor den Angriffen der israelischen Streitkräfte. Auslandredaktorin Susanne Brunner berichtet.
Zuletzt online am Mittwoch 21.49 Uhr steht auf WhatsApp unter Akram Suranis Namen. Der Schriftsteller ist seit Jahren eine Art Chronist des Lebens im Gazastreifen und seit Beginn des Krieges postet er seine Beobachtungen und Erlebnisse fast täglich auf Facebook, wo ihm über 36.000 Menschen folgen. Seinen letzten Text veröffentlichte Akram Surani am 6. Juni. Da feierte die arabische Welt gerade das islamische Opferfest Eid al-Adha. Surani zählte Bräuche, Lieder, Süßigkeiten auf und wie sich die Kinder früher daran freuten. Und jetzt liegen die Kinder unter dem Schutt begraben, schrieb er zum Schluss des kurzen Textes. Über seine eigenen Kinder, den 15-jährigen Khaled und die Fünftklässlerin Carmen, sprach er oft. In Suranis allerletztem Post vor dem Internet-Blackout war seine Tochter Carmen in einem Interview über das Eid-Fest gar zu hören. Ich wünsche mir das Eid-Fest und den Markt zurück, wo wir dafür einkauften. Aber im Krieg gibt's das nicht. Der Hunger machte der Familie sehr zu schaffen. Seine Verzweiflung konnte Akram Surani immer weniger mit seinem Humor verdecken. Schon vor dem Internet-Blackout, der laut Mutmaßung der UNO auf die Zerstörung des letzten Glasfasernetzes im Gazastreifen zurückzuführen sei, war das Internet sehr schwach und nur sporadisch verfügbar. Surani wusste manchmal gar nicht, was in der Welt passierte. Einmal schickte er das Foto einer Packung mit Blutdrucksenkern. Die Packung war mit den Wochentagen beschriftet, hinter jedem Wochentag eine Pille. Nur so wisse er noch, welcher Tag heute sei, spottete er. Seit Mittwochnacht ist er verstummt auf den sozialen Medien. Der Kontakt mit der Außenwelt war seine Lebensader. Im eingesperrten, fast komplett zerstörten Gazastreifen ist das Internet auch überlebenswichtig. Ob der Blackout am Tag vor Israels Angriff auf Iran Zufall oder gewollt war, ist nicht bekannt. Wie lange er dauern wird, auch nicht.
US-Präsident Donald Trump macht seinen Traum wahr. Seinen Traum, den er schon in seiner ersten Amtszeit hatte. Er veranstaltet heute eine Militärparade in der Hauptstadt Washington. Offiziell wird das 250-jährige Bestehen der Armee gefeiert. Doch Trump feiert heute auch seinen Geburtstag, den 79. Die Kosten der Parade werden auf bis zu 50 Millionen Dollar geschätzt, ohne Sicherheitsausgaben. Die Parade ist ein weiteres Beispiel dafür, wie Trump seine Macht demonstrieren will. Denn Tradition haben Militärparaden in den USA nicht. Das hat unsere Korrespondentin Barbara Golpi erfahren im Gespräch mit dem Historiker Joshua Seitz.
Paraden, um die kulturelle Vielfalt und Festtage zu feiern und das Gemeinschaftsgefühl auszudrücken, lieben die Amerikanerinnen und Amerikaner grundsätzlich. Oft sind diese Umzüge sehr pompös, wie zum Beispiel die Thanksgiving Day Parade in New York. Militärparaden seien jedoch etwas Unamerikanisches. Dies gehe auf die Zeit der Gründungsväter der USA zurück, sagt der Historiker Joshua Seitz.
Die Gründergeneration der USA war der Auffassung, dass eine Armee nur für einen Krieg aufgestellt und anschließend so schnell wie möglich wieder aufgelöst werden sollte. Eine permanente Berufsarmee betrachtete sie als höchst problematisch und sie sollte in Friedenszeiten klein gehalten werden, sagt Joshua Seitz, der mehrere Bücher zur amerikanischen politischen und sozialen Geschichte verfasst hat. Die US-Verfassung gibt dem Kongress die Macht, Armeen aufzustellen und zu unterhalten. Allerdings darf die Bewilligung von Geldern dafür nicht länger als 2 Jahre erteilt werden. Dies sollte ursprünglich verhindern, dass eine große stehende Armee dauerhaft und unkontrolliert existiert und die Freiheit der Bürger potenziell bedroht. Die 3 größten Militärparaden in der Geschichte der USA fanden entsprechend alle am Ende von Kriegen statt. Die erste große am Ende des amerikanischen Bürgerkriegs 1865, als etwa 200.000 Union-Soldaten 2 Tage lang durch Washington zogen. Weitere folgten am Ende des Ersten und Zweiten Weltkriegs. Sonst gab es so etwas einfach nicht, sagt Historiker Joshua Seitz.
It just didn't happen. And what those 3 parades have in common,
diese 3 Paraden markierten nicht nur das Ende eines Krieges, sondern auch das Ende einer Armee. Es ging darum, die Entmilitarisierung zu feiern und diese Männer ins zivile Leben zurückzuschicken. Das ist ein ganz anderer Zweck als das, was Präsident Trump heute macht.
Which is a very different purpose from what President Trump is suggesting today. The only thing closely approximating it would have been in
1991. Gewisse Ähnlichkeiten gibt es einzig mit der relativ kleinen Militärparade, die Präsident George H.W. Bush genehmigte, um 1991 das Ende des ersten Golfkriegs zu feiern.
The first Gulf War, but that's really the only approximate comparison.
Donald Trump wollte seit seinem Besuch als Ehrengast bei der Parade zum französischen Nationalfeiertag in Paris 2017 eine Militärparade veranstalten. Damals marschierten rund 200 US-Soldaten gemeinsam mit französischen Truppen die Champs-Élysées entlang und markierten den 100. Jahrestag des Eintritts der USA in den Ersten Weltkrieg. Demokratien würden Militärparaden nutzen, um zu gedenken, autoritäre Regime, um einzuschüchtern, sagt Joshua Seitz. Und es spricht nicht nur der Historiker in ihm, sondern auch der ehemalige demokratische Politiker, wenn er sagt, dass Donald Trump mit der Parade seine persönliche militärische Macht demonstrieren wolle und diese daher autokratisch sei.
It's pretty clear that the purpose of this parade is to exert President Trump's personal military might, and in that sense, you know, it's autocratic and it's well outside the norms of American political tradition.
Joshua Seitz sieht es mit Besorgnis, dass Trump das Militär nicht nur als Machtdemonstration bei der Parade in Washington benutzt, sondern es auch gegen die eigene Bevölkerung bei Demonstrationen in Los Angeles einsetzt.
I think what's alarming to many people,
was viele Menschen beunruhigt, ist, dass dies weit außerhalb der amerikanischen politischen Normen und Traditionen liegt. Entsprechend skeptisch wird es gesehen, wenn das Militär zur Schau gestellt und zur Einschüchterung von Feinden im Ausland sowie im eigenen Land eingesetzt wird. Das Bild in Washington heute ist auf jeden Fall ungewohnt. Panzer, die durch die Straßen rollen, Flugzeuge, die über das Weiße Haus fliegen und Soldaten, die paradieren, zu Militärmusik und zum Geburtstag des Präsidenten.
Das war der Bericht von Barbara Golpi aus Washington. Und das war das Echo der Zeit vom Samstag, dem 14. Juni, mit Redaktionsschluss um 18.28 Uhr. Verantwortlich für die Sendung Monika Bolliger, für die Nachrichten Dominik Brandt und am Mikrofon war Ivan Lieberherr.
SRF Musikwelle. Wir wünschen Ihnen einen guten Samstagabend mit viel flotter Musik.
Stell mir vor, wie ich dich ansehe, wie deine Hand die Meile hält. Egal ob Moskau oder Wannsee, denn dort, wo du bist, ist die Welt. Doch viel zu oft sind wir alleine. Und bei der Arbeit denk ich nie nur mit dir. Ans Ende der Welt ist alles, was zählt. Komm, wir ziehen gleich los. Nur mit dir ans Ende der Welt doch der Alltag sieht das anders. Der Job, die Pflichten, das Büro. Wie Weihnacht auf der Osterinsel. So oft genau am falschen Ort. Doch halte ich dich in meinen Armen, lass ich das alles hinter mir. Nur mit dir ans Ende der Welt ist alles, was zählt. Komm, wir ziehen gleich los. Nur mit dir ans Ende der Welt tun, was uns gefällt. Worauf warten wir bloß? Im Licht erscheint am Broadway steht.
Ces bois, l'encre rouge, ça dessine des mots en couleur que tu vas prendre au fond de ton cœur. Amitié, vérité, compagnon, espérance et justice. Pardon. Pour aimer, c'est bon, l'encre rouge. Quand ça roule sur du papier bleu, des poèmes de fous et de feu, des romances de rose et de miel. Parfois immortel pour chanter ces beaux l'encre rouge, ça écrit des chansons populaires, quelquefois très révolutionnaires.
kannten alle Frauen, wenn er hereinkam. Ich hab gewartet auf ihn jede Nacht. Zu oft kam's vor, dass er gar nicht allein kam. Ich hab geweint um ihn, er hat gelacht. Er war nie ein Kavalier, nie ein Kavalier bei den Damen. Er war nie ein Kavalier, doch darauf kam's nicht an. Er fiel nicht allein bei mir, nicht allein bei mir aus dem Rahmen. Er war nie ein Kavalier, doch dafür war er ein Mann. Woher er jemals kam, das wusste keiner. Woher das Geld er nahm, war unbekannt. Die einen flüsterten, er wär so einer. Baronen von und zu aus fremdem Land. Er war nie ein Kavalier, nie ein Kavalier bei den Damen. Er war nie ein Kavalier, doch darauf kam's nicht an. Er fiel nicht allein bei mir, nicht allein bei mir aus dem Rahmen. Er war nie ein Kavalier, doch dafür war er ein Mann. Als sie ihn holten dann, an jenem Morgen, da war es mäuschenstill in dem Lokal. Ich wollte ein Leben lang gern für ihn sorgen. Nun steht im Tagebuch, es war einmal. Er war nie ein Kavalier bei den Damen. Er war nie ein Kavalier, doch darauf kam's nicht an. Er fiel nicht allein bei mir, nicht allein bei mir aus dem Rahmen. Er war nie ein Kavalier, doch dafür war er ein Mann.
Samstagabend auf der SRF Musikwelle und der klingt nach mir. Eine gute Zeit.
Alben heimwärts ziehen. Und die Rosen nicht mehr blühen, dann denk ich oft und gern zurück nur an mein verlorenes Glück. Dann denk ich oft und gern zurück nur an mein verlorenes Glück. Meine erste Liebe war blaue Augen, blondes Haar.
Es ist schon spät, doch ich finde keinen Schlaf. dich so leer. Doch dass ich traurig bin, das schreibe ich dir nicht. Davon wird dir das Herz bloß schwer. Lieber John, ich denke oft an dich, denn es liebt dich niemand so wie ich. Lieber John,
aus sind Jahre und noch immer spür ich deinen letzten Kuss. Mensch, ich hatte keinen Schimmer, wie viel ich an dich denken muss. Und nun seh ich dich hier stehen, wie vom Schicksal hell geschickt. Ließ ich dich jetzt wieder gehen, wär ich ja total verrückt. Alles auf Anfang nochmal. Wir haben schon zu viel Zeit verloren für Spiele wie Stolz oder Selbstbetrug. Ist das Leben nicht lang genug? Und darum alles auf Anfang nochmal von vorn. Wir haben schon zu viel Zeit verloren für Spiele wie Stolz oder Selbstbetrug. Ist das Leben nicht lang genug? Ich weiß gar nicht mehr so richtig, was uns auseinander trieb. Heut ist nur noch eines wichtig, dass es dich noch immer gibt. In dieser Zeit ist viel geschehen, doch in jedem Augenblick hab ich stets nur dich gesehen. Wir drehen die Uhr zurück. Alles auf Anfang nochmal von vorn. Wir haben schon zu viel Zeit verloren. Für Spiele wie Stolz oder Selbstbetrug ist das Leben nicht lang genug. Selbstbetrug ist das Leben nicht lang genug. Alles auf Anfang nochmal von vorn. Wir haben schon zu viel Zeit verloren. Für Spiele wie Stolz oder Selbstbetrug ist das Leben nicht lang genug. Alles auf Anfang nochmal von vorn. Wir haben schon zu viel Zeit verloren. Wir spielen wie Stolz ohne Selbstbetrug. Ist das Leben nicht lang genug?
Links lacht der eine mich an, rechts schaut ein anderer auf mich. Doch mein Herz hängt nicht daran, ich will immer nur dich. Und sag mal irgendwie, Chance bei mir, denn ich bin dir doch treu. Links lacht der eine mich an, rechts schaut ein anderer auf mich. Doch mein Herz hängt nicht daran, ich will immer nur dich. Ich hab zu dir Vertrauen, hab du es auch zu mir. Links lacht der eine mich an, rechts schaut ein anderer auf mich. Doch mein Herz hängt nicht daran, ich will immer nur dich. Links lacht der eine mich an, rechts schaut ein anderer auf mich. Doch mein Herz hängt nicht daran, ich will. Lacht der eine mich an,
Das ist Ihre SRF Musikwelle.
Die Nachrichten von SRF um 8 mit Julia Kapaul. Im US-Bundesstaat Minnesota ist eine demokratische Parlamentsabgeordnete des Bundesstaats erschossen worden. Auch ihr Ehemann sei dem politisch motivierten Attentat zum Opfer gefallen, sagte der demokratische Gouverneur Tim Walz an einer Medienkonferenz. Ein ebenfalls demokratischer Senator des Kongresses von Minnesota sei vom selben Täter angegriffen worden. Er und seine Frau seien von mehreren Kugeln getroffen worden, hätten das Attentat aber überlebt, sagte Walz. Es sei ein Akt gezielter politischer Gewalt gewesen, sagte Walz. Ein friedlicher Diskurs sei die Grundlage der US-Demokratie.
This was an act of targeted political violence. Peaceful discourse is the foundation of our democracy. We don't settle our differences with violence or at gunpoint.
Differenzen würden nicht mit Gewalt oder mit vorgehaltener Waffe beigelegt, sagte Walz weiter. Der Täter soll bei den Angriffen eine Polizeiuniform getragen haben. Er sei auf der Flucht. Die Bundespolizei FBI sei an der Fahndung beteiligt. Präsident Donald Trump verurteilte die Tat. Er bezeichnete diese als wohlgezielten Angriff auf Staatsangestellte. Die neueste Runde in den Atomgesprächen zwischen den USA und dem Iran ist abgesagt. Die für morgen geplanten Gespräche finden nicht statt, wie der Außenminister des Omans auf X mitteilt. Oman vermittelt in den Gesprächen über das iranische Atomprogramm. Die Ankündigung kommt einen Tag, nachdem Israel seine Luftangriffe auf den Iran startete. Ziel waren militärische Einrichtungen und Atomanlagen. Iran reagierte mit Gegenangriffen. Aus beiden Ländern gibt es Berichte über Tote und Verletzte. In der österreichischen Hauptstadt Wien haben sich heute mehr als 300.000 Menschen zur Regenbogenparade versammelt.